Ganz herzlichen Dank für das Singen. Ich wollte gerade sagen, auf Golgatha geschah das größte Wunder, das es auf Erden geben konnte. Unsere völlige Erlösung, Befreiung und alles, was dazugehört, es geschah auf Golgatha. Wir heißen alle ganz, ganz herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn und wünschen uns einander Gottes Segen. Ich möchte vor dem Gebet aus dem 2. Korinther, dem 3. Kapitel von Vers 6 bis 11 lesen. 2. Korinther, Kapitel 3 von Vers 6 bis 11. Darf ich bitten, dass wir dazu aufstehen? Er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn nun aber der Dienst, der den Tod bringt, mit seiner auf Stein eingegrabenen Buchstabenschrift solche Herrlichkeit besaß, dass die Israeliten das Angesicht Moses nicht anzuschauen vermochten, wegen des auf seinem Antlitz liegenden Glanzes, der doch verschwand. Wie sollte da der Dienst des Geistes nicht eine noch weit größere Herrlichkeit besitzen? Denn wenn der Dienst, der die Verurteilung bringt, Herrlichkeit besitzt, so muss der Dienst, der die Gerichtssprechung vermittelt, in noch viel höherem Grade überreich an Herrlichkeit sein. Ja, die auch dort vorhandene Herrlichkeit verschwindet in dieser Beziehung völlig gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Vergängliche Herrlichkeit besitzt, so muss das Bleibende in einer noch viel größeren Herrlichkeit dastehen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass all dieses göttliche Realität ist. Der alte Bund, der neue Bund, das alte, das neue Testament, die Verurteilung, die Rechtsprechung, die Sünde, der Tod, aber auch ewiges Leben und Frieden mit Gott. Treuer Herr, du hast uns aus dem ersten Bereich in den zweiten durch Golgatha hinübergenommen. Du hast uns dem Tode entrissen, hast unseren Platz eingenommen und den Preis bezahlt. Wir danken dir an diesem Tage von ganzem Herzen, treuer Herr. Der Karfreitag ist nicht nur ein Erinnerungstag, er ist ein heilsgeschichtlicher Tag, als sich Gott mit der Menschheit versöhnte. Ostern ist nicht nur eine Erinnerung an die Auferstehung Jesu Christi. Herr, wir erinnern uns daran, dass wir mit dir auferstanden sind zu einem neuen Leben. Herr, auch Pfingsten ist nicht nur eine Erinnerung, es ist ein Erlebnis. O Gott, nütze diesen Tag dazu, dass wir zu unserem und du zu deinem Recht kommst. Treuer Gott, nimm uns alle hin. Mach uns innerlich stille. Nimm alle Nöte von uns. alles, was uns niederdrücken möchte. Mach uns frisch, frei und froh in deine Gegenwart. Wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass wir so zusammenkommen dürfen, dass noch Gnadenzeit ist und Menschen zu dir kommen können. Geliebter Heiland, verherrliche du heute deinen Namen, bestätige dein Wort, schenk Rettung, Heilung, Befreiung und taufe mit Heiligem Geist und mit Feuer. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Dank, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Wir sind dem Herrn jedes Mal dankbar, dass wir hier sein dürfen, um sein teures und heiliges Wort zu hören. Es werden im September 20 Jahre sein, als ich zum ersten Mal in die Schweiz hier nach Zürich kam, um die Botschaft der Stunde zu verkündigen. Und ich meine, dass es ein Anlass sein könnte, Ende September gemeinsam nicht nur das Wort zu hören, sondern mal innige Gemeinschaft miteinander zu haben. Und wir werden, so Gott will, besonders dazu einladen. 20 Jahre ist eine lange Zeit. Und ich schaue jetzt auf Bruder Werner Sieg. Er gehörte zu den beiden Brüdern, die dann nach nicht langer Zeit zu mir sagten: Bruder Frank, es müsste doch wenigstens einmal im Monat in Zürich eine Versammlung stattfinden. Und ich habe abgewunken und gesagt, das ist nicht möglich. Ich muss in alle Welt. Aber nach dem Gespräch hat es doch in meinem Herzen gewirkt. Und so haben wir seit vielen Jahren auf deine Initiative in Gott hat's dir ins Herz gelegt, Bruder Werner Sieg, so dass wir hier zusammenkommen können. Gott gebraucht verschiedene Leute zu verschiedenen Zwecken und bestimmt sie dazu, irgendetwas zu tun oder auszusprechen. Lasst mich in Kürze ein paar Bibelstellen lesen, mögen sie uns zu Herzen gehen. Wir haben ja noch das Gedächtnis der Pfingsttage in unserem Herzen und wissen, dass Gott gerade an dem Tage Wohnung in den Gläubigen genommen hat. Und darum geht es uns heute. Jesus sagte: Eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Ich werde mit euch sein, ja in euch sein, bis an das Ende der Welt. Und wir glauben, dass er es wahr gemacht hat. Gott über uns, Gott mit uns und seit Pfingsten Gott in uns. Ich möchte ganz kurz einige Bibelstellen lesen, die uns die Leitung des Heiligen Geistes unter den Gläubigen vor Augen führen sollen. Ich beginne mit Apostelgeschichte, dem 16. Kapitel. Apostelgeschichte, Kapitel 16. Hier steht in Vers 6. Sie zogen dann weiter nach Phrygien und das galatische Land, weil sie vom Heiligen Geist daran gehindert wurden, das Evangelium in Asien zu verkündigen. Menschen wurden vom Geiste Gottes geleitet. Wir mögen manchmal denken, dass es Umstände sind. Es kann der Geist Gottes sein, der uns leitet. Weiter steht in Vers 7 geschrieben, und zwar der letzte Teil: Doch der Geist Jesu gestattete es ihnen nicht. Der Geist Gottes bedeutet für die Gläubigen vieles, um nicht zu sagen alles. Der Geist Gottes überführt uns von der Sünde. Er leitet uns zur Buße. Er lässt uns den Herrn und auch unseren Zustand erkennen. Der Geist Gottes ist zugleich Lehrer, er ist Tröster, er ist Anwalt, er ist uns alles geworden. Wir wissen, es bedeutet Christus in uns. Aber, wie wir eben schon hörten, es muss göttliche Realität werden. Dasselbe Leben, das in Christus war, muss in uns sein. Göttliches, ewiges Leben. Und ich denke in dem Zusammenhang an 3. Mose 17, ein uns allen sehr bekanntes Wort. 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben des Leibes liegt im Blut, und ich habe es euch für den Altar bestimmt, damit ihr euch dadurch Sühne für eure Sünden erwirkt, denn das Blut ist es, das Sühne durch das in ihm enthaltene Leben bewirkt. In dem Blut ist Leben. Wir haben eben schon vom Leben gehört. In ihm war das Leben. Göttliches Leben hier auf Erden. Er war in Gottes Gestalt als Sohn geoffenbart um unsretwillen, damit er den Preis in seinem Fleischesleibe für uns bezahlen kann. Ich will euch zeigen, dass es göttliches Blut war, das für uns am Kreuz auf Golgatha floss. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 28. So gebt denn Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, bei welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern bestellt hat, damit ihr die Gemeinde Gottes weidet, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. In diesem göttlichen Blute unseres Herrn war das göttliche Leben hier auf Erden. Und deshalb steht geschrieben, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Deshalb steht geschrieben, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben, und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Nun haben wir im 3. Mose 17 gelesen, das Blut war für den Altar bestimmt, um Sühne zu bewirken durch das in ihm befindliche Leben. Und wenn wir das auf das Blut Jesu Christi beziehen, dann bedeutet es Folgendes. In diesem göttlichen Blute war göttliches Leben, um ein göttliches Geschlecht von Söhnen und Töchtern Gottes durch die Wiedergeburt Geburt hervorzubringen, denn jeder Same bringt nach seiner Art hervor. So wie wir irdisch alle nach Adam kommen und Eva, so kommen wir geistlich alle nach dem zweiten Adam. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Paulus sprach ja von dem göttlichen Geschlecht. Wir haben es mehrere Male durchgenommen. Es steht in Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 29. Weil wir also göttlichen Geschlechts sind. Wir sind äußerlich Menschen, das stimmt. Und Johannes schreibt, noch ist nicht offenbar geworden, was wir einst sein werden. Doch wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Vollbürtige Söhne und Töchter Gottes nach dem Bilde Jesu Christi, unseres Herrn. Wir können es im Petrusbrief nachlesen, wo er darüber spricht, dass wir ein königliches Priestertum sind, das auserwählte Geschlecht. 1. Petrus, Kapitel 2. Und bitte wollen wir das nicht nur hören oder lesen, sondern in unsere Herzen aufnehmen und auch glauben. Ich lese aus 1. Petrus, Kapitel 2, von Vers 7. Hier steht, euch also, die ihr Vertrauen besitzt, wird das kostbare Gut zuteil. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden und damit zu einem Stein des Anstoßes und zum Felsen des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm in ihrem Ungehorsam gegen das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, ja das zum Eigentum erkorene Volk und sollt die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Euch, die ihr vordem ein Nichtvolk waret, jetzt aber das Volk Gottes seid, einst ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen. Das gehört uns, oder das bezieht sich auf uns, die wir gläubig geworden sind. Auf Golgatha, so liegt es Bruder Brenhem in einer Predigt klar, ist das göttliche Leben frei geworden, als das Blut zur Versöhnung vergossen wurde. Und dieses göttliche Blut ist auf den Gnadenstuhl getan worden, damit wir mit freimütigem Herzen zum Gnadenthron Gottes hinzutreten können. Aber das göttliche Leben ist zu Pfingsten auf die bluterkaufte Schar zurückgekommen. Das Blut der Versöhnung ist auf dem Gnadenstuhl, aber das Leben dessen, der uns mit sich versöhnt hat durch das Blut, das ist in die Gläubigen zurückgekommen. Also, das Leben war in ihm, dasselbe Leben ist jetzt in uns. Was schreibt Paulus? In ihm leben, weben und sind wir, Söhne und Töchter Gottes, Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wie eben schon gesagt, er ist uns gleich geworden, damit wir ihm gleich werden können. In 1. Korinther, im 2. Kapitel, steht ein ganz herrliches Wort. In, was habe ich gesagt? Ich wollte 2. Korinther, Kapitel 1, sagen. 2. Korinther, Kapitel 1, hier steht in Vers 21 und 22, der uns aber samt euch auf Christus festgegründet und uns gesalbt hat. Das ist Gott. Er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Der Geist ist das Leben. Wir kommen gleich noch darauf. Der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Und wenn wir in dieser Zeit die größten Geheimnisse Gottes gehört haben und sie uns verklärt wurden, dann nur durch Offenbarung des Geistes. Niemand würde von selbst in die Geheimnisse Gottes eindringen können, aber der Geist führt in die Wahrheit und das Wort ist die Wahrheit. Also, der Geist Gottes ist das Leben Gottes in uns. Schaut, ihr könnt's in Petrus nachlesen. Christus starb, ihr könnt's lesen, 1. Petrus Kapitel 3. Er ist gestorben dem Fleische nach, so steht's in Vers 18. In Vers 19 steht, im Geist ist er hinuntergegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Das Blut wurde vergossen, der Leib in das Grab gelegt, im Geiste ging er hinunter und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Dann kam der Geist in den Leib hinein und wir wissen, das Blut ist auf den Gnadenthron genommen worden. Dieses frei gewordene göttliche Leben, das hier in der Gestalt Jesu Christi, des Sohnes Gottes, auf Erden war, dieses Leben ist frei geworden, um in allen Söhnen und Töchtern Gottes zu sein, die durch sein Blut erlöst und mit Gott versöhnt worden sind. Können wir dazu Amen sagen? Das ist doch das Geheimnis. Nicht eine Erkenntnis, nicht eine Lehre, sondern das göttliche Leben und dann Belehrung, dann prophetische Offenbarung, dann all die anderen Dinge, die uns kostbar und wertvoll sind. Aber zuerst göttliches Leben. Was nützte uns die gesamte Belehrung über die höchsten und tiefsten Geheimnisse Gottes und seines Wortes, wenn wir seiner göttlichen Natur nicht teilhaftig geworden wären? Und da schreibt ebenfalls Petrus ein wunderbares Wort in 2. Petrus im 1. Kapitel. Hier heißt es im 2. Teil von Vers 4, und Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Wir sprechen ja über das göttliche Geschlecht, über Brüder und Schwestern, über Menschen, die aus Gott geboren sind. Und ich habe es hier wiederholt gesagt, ich möchte nicht nur gepredigt haben, ich möchte euch alle beim Herrn sehen, an dem Tage, wenn Jesus Christus wiederkommt. Denn schaut, es wäre für mich keine vollkommene Freude, wenn ich diejenigen nicht wiedersehen würde, die ich hier auf Erden geliebt habe. Das mag irgendein Geheimnis sein, das ich selber auch nicht ganz begreife, aber ihr wisst ja, dass Gott uns herausgeliebt hat. Also hat Gott die Welt geliebt. Das wissen wir alle. Und wir wissen auch, dass im Johannesbrief geschrieben steht, wer aus Gott geboren ist, liebt ihn und seine Kinder. Das steht in 1. Johannes im 5. Kapitel im 2. Vers. Hier steht's, oder sogar im 1. schon. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Gottgesalbte ist, der ist aus Gott geboren. Und jeder, der seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder. Wenn Gott dein Vater und Gott mein Vater ist, du ihn liebst und ich ihn liebe, dann lieben wir einander als Kinder Gottes, weil wir alle denselben himmlischen Vater haben und eine große Familie bilden. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Als Bruder Brenhim noch unter uns war, wurde er ins Paradies genommen und hat einfach die herrlichen Dinge dort gesehen. Unter anderem ist ihm gesagt worden, eine, die du je geliebt hast, und die dich geliebt haben, hat Gott dir hier gegeben. Das ist ein Geheimnis. Die Liebe Gottes in Christus geoffenbart. Jetzt haben wir das Amt der Versöhnung bekommen. So schreibt es Paulus. Und wir rufen an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Und schon der Prophet Jesaja hat es ausgesprochen. Wie lieblich sind die Füße derer, die die frohe Botschaft und den Frieden verkünden. Während des Dienstes des Paulus und all der anderen Männer Gottes bis hin zu Bruder Brenhim gab es immer Entscheidungen. Die einen haben von Herzen geliebt und die anderen von Herzen gehasst. Man kann das nicht erklären. Aber so war es und die Zeiten haben sich noch nicht geändert. Als ich das damals hörte, wie Bruder Brenhim das so über seine Lippen brachte, dann dachte ich sowieso im Stillen, wenn dem so ist, dann werde ich ja garantiert dort sein, denn ich habe meinen Herrn und Erlöser von Herzen lieb und habe auch Bruder Brenhim innig und herzlich geliebt. Viele sagen, ich liebe Gott. Und was machen sie mit denen, die er sendet? Was machen sie mit seinen Propheten? Über die wird gespottet. Die werden abgelehnt. Man kann nicht Gott lieben und die verwerfen, die er sendet, und gegen sie auftreten. Nein, wer aus Gott ist, höret die Stimme Gottes durch diejenigen, die er sendet. Gott hat immer Menschen gebraucht, durch die er geredet hat. Und so geschieht's noch heute. Es gab Menschen, ich habe sie persönlich gesehen und gehört, die Bruder Brenhem tödlich gehasst haben. Ohne Grund. Absolut ohne Grund. Da schreibt wieder Johannes in seinem Brief, liebet nicht in der Weise Kains, der es vom Bösen war und seinen Bruder erschlug. Es gibt zwei Arten von Liebe, aber wir möchten's mit der göttlichen Liebe zu tun haben. Gott hat uns geliebt. Wir lieben ihn. Er sandte uns sein Wort. Und ich bin ganz ehrlich, ich werde mich bei allen Propheten und bei allen Aposteln, die den Mut hatten, gegen den Strom zu schwimmen, eine Verfolgung bis hin zum Tode auf sich zu nehmen, um den Samen des Wortes Gottes zu tragen, herzlich bedanken, wenn ich sie in der Herrlichkeit wiedersehe. Denn dadurch haben wir Altes und Neues Testament. Und im Übrigen sagt der Herr, ich lese es euch vor, aus dem Johannesevangelium müsste im 13. Kapitel stehen, da sagt der Herr auch ein besonderes Wort. Johannes 13, Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Es ist einfach eine göttliche Kettenreaktion. Wer Johannes, den Täufer, liebte, das Wort hörte, die Botschaft annahm, der nahm später Jesus Christus an, die gingen weiter mit Paulus und den anderen Aposteln. Gott hat seinen Weg mit seinem Volke bis in diese Zeit hinein. Und die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Und die Liebe Gottes ist die Liebe zur Wahrheit. Wir lesen noch mehr in Apostelgeschichte, Kapitel 2 ist eine Stelle, die wir auch alle sehr gut kennen, und sie gehört ja eigentlich zu dem Pfingsttag, der kurz hinter uns liegt, aber vielleicht vor uns als Erlebnis. Wer glaubt noch daran, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgegossen hat? Und so gewiss es einen Frühregen gab, so gewiss wird es einen Spätregen geben. So gewiss der Frühregen am Anfang war, durch eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes, so gewiss wird der Spätregen direkt vor Einbringung der Ernte fallen. Deshalb steht im Sacharja, im 10. Kapitel, im 1. Vers, bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens. Hier in Apostelgeschichte 2 lesen wir, als dann das Pfingstfest herbeigekommen war, befanden sie alle sich an einem Ort beisammen. Da entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie ein gewaltiger Wind, der daherfährt, und füllte das ganze Haus, in welchem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Also nicht nur Wind, nicht nur Brausen, sondern Ausgießung des Heiligen Geistes. Das Feuer Gottes berührte diese Menschen und von da ab sprachen sie nicht mehr mit doppelter Zunge. Von da an war ihre Zunge in den Dienst Gottes gestellt, von göttlichem Feuer durchdrungen. Sie wurden gesalbt mit einer heiligen Salbung und nun mit dieser Zunge, die vom göttlichen Feuer geläutert und durchdrungen wurde, die großen Taten Gottes verkündigen zu können. Dasselbe steht für uns bereit. Göttliches Feuer, läutre und durchdringe unsere Zungen. Das weiß Gott, dass wir da manche Ausrutscher haben und manchmal auch als Gläubige mit zwei Zungen reden. Das soll nicht mehr so sein. Möge Gott aus Gnaden in einer wirklichen Stunde der Hingabe, des ganzen Opfers und der Stunde der Weihe über uns kommen, dass wir seine Gegenwart verspüren, uns dessen bewusst werden, dass Gott jetzt nicht nur über uns und in und um uns sein möchte oder mit uns, sondern in uns Wohnung nehmen möchte durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Und mit dem Moment geschieht es, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit wird. Kraft Gottes, Auferstehungskraft, Rettungskraft, Heilungskraft, lebendig machende, befreiende, erlösende, herausreißende Kraft Gottes, um uns auf höheren Grund zu stellen, uns zu erneuern durch das Bad der Wiedergeburt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. So kommt das göttliche Leben zurück in die bluterkaufte Schar. Und so wie in Christus das göttliche Leben war und in ihm und durch ihn offenbar wurde, so wird am Ende dasselbe göttliche Leben in der Braut Christi sein und durch sie offenbar werden. Und wisst ihr, worüber ich kürzlich nachgedacht habe? Ich dachte so, man sollte doch eigentlich mehr für die Kranken beten. Und plötzlich meinte ich mal nachsehen, wie der Herr das getan hat, ob er da lange Gebete so für die Kranken verrichtet hat. Und liest einmal die Heilige Schrift. Und ihr werdet erstaunt sein, in welcher Weise unser Herr die Kranken heilte. Er sprach das Wort und es geschah. Er fragte, was willst du, dass ich dir tue? Und der Aussätzige sprach, Meister oder Herr, ich möchte rein werden. Und der Herr spricht, sei rein. Und er war rein. Es war das Wort der göttlichen Vollmacht, das ausgesprochen wurde durch die Kraft des Geistes. Ihr Lieben, ich glaube, dass diese Zeit zurückkommen wird und zurückkommen muss. Dass nicht lange Gebete, sondern durch die Predigt der Glaube in uns so steigt und stark wird, dass wir dem Kranken wahrheitsgemäß sagen können, du bist gesund. Denn wir glauben ja eigentlich schon seit einiger Zeit, wie es die Bibel sagt, und in Jesaja 53 nachgelesen werden kann, er war verwundet um unsere Sünden willen, geschlagen und gemartert um unsere Übertretungen willen. Die Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht mehr Zukunft, sondern Vergangenheit. Wenn wir es dem Kranken im Glauben sagen, sei gesund oder sei geheilt, dann haben wir gar nichts Übles getan. Dann haben wir nur im Glauben gesagt, was Gott uns schon in seinen Worten gesagt hat. Und wir müssen es lernen, die biblische Sprache in den Griff zu bekommen. Ehe das passieren kann, muss Gott dich und mich, mich und dich, so ganz schön in den Griff bekommen, dass wir sagen können, wie unser Herr, und ihr könnt es nachlesen, sagte, Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 19, der Sohn kann nichts tun, als nur das, was er den Vater tun sieht, das tut der Sohn gleichermaßen. Gott braucht keine Alleskönner. Gott braucht Menschen, die unter die Leitung des Heiligen Geistes kommen. Menschen, die während sie vom Heiligen Geist geleitet werden, durch göttliche Inspiration eingegeben bekommen, was sie in einem bestimmten Fall aussprechen sollen. Also direkte Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes. Glaubt nicht, dass die Zeit kommen wird, dass wir x-beliebig mal auf den Friedhof gehen und dort einen Toten auferwecken und dann hier und da so schön durch die Straßen ziehen und die Sache handhaben, wie wir es möchten. So wird es nicht sein. Aber der Herr baut seine Gemeinde. Und in diese Gemeinde hat er Dienste und Ämter, Gaben und Aufgaben, Kräfte Gottes, Kraft des Heiligen Geistes hineingelegt, damit der Leib des Herrn diese gewaltigen Aufgaben ausführen kann. Und deshalb ist es notwendig, dass wir diese Stunden der Zubereitung haben. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Gottesdienst mitzählt und notwendig ist, um Stück für Stück und Schritt um Schritt aufzubauen auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde, bis wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gekommen sind und dann im Glauben, im Gleichschritt, in der Liebe und alles, was dazu gehört, vorwärts marschieren können. Ihr alle wisst von der Predigt, in der Bruder Brenim sah, dass die Braut aus dem Gleichschritt geraten war und es gelang ihm, sie wieder in den Gleichschritt zurückzubringen. Also, am Ende wird die Gemeinde des lebendigen Gottes in völliger Übereinstimmung mit dem Worte Gottes sein, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Im Inneren freue ich mich darauf, weil ich weiß, dass Gott in seiner Würde und Majestät sein Werk in Würde und Majestät zur Vollendung bringen wird, nicht im Unterliegen, sondern in dem größten Sieg und Triumph aller Zeiten. Die Kraft der Auferstehung Jesu Christi, dieselbe Kraft, wird durch den Leib des Herrn noch einmal offenbar werden. Es ist das gleiche Leben und deshalb muss die gleiche Frucht, das heißt dieselben Resultate, müssen durch die Gnade Gottes offenbar werden. Noch zwei Bibelstellen, die von der Gnade Gottes sprechen, die mir in den letzten Tagen so kostbar geworden sind. Und damit kommen wir dann zum Schluss. Epheser Kapitel 2 von 4 bis 9. Epheser Kapitel 2 von 4 bis 9. Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, und zwar, als wir tot waren durch unsere Übertretungen, zugleich mit Christus lebendig gemacht. Bleiben wir hier einen Augenblick stehen. In den Augen Gottes geschah es am Kreuz auf Golgatha. Es kann aber sein, dass du es heute annimmst und es heute erlebst. Aber geschehen ist es schon damals. Und dann natürlich auch durch die Auferstehung. Weiter steht hier, durch Gnade seid ihr selig geworden oder gerettet worden. Nicht erst werdet ihr seid. Es ist ein vollkommenes und ein vollbrachtes Erlösungswerk. In Vers 6 steht, und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt, um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in Jesus Christus zu erweisen. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch. Nein, Gottes Geschenk ist es. Für ein Geschenk brauchen wir uns nur zu bedanken. Lesen wir noch eine Stelle, die noch gewaltiger ist, und zwar in 2. Timotheus im 1. Kapitel, Vers 9. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9. Der uns errettet hat und berufen mit einer heiligen Berufung, nicht aufgrund unserer Werke, sondern nach seinem Vorsatz und nach seiner Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten verliehen wurden. Jetzt aber durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus offenbar geworden ist. Was sagt ihr dazu? Also nicht erst heute oder morgen, sondern die nach seinem Vorsatz, nach seinem Ratschluss, nach seinem Vorherwissen vor Grundlegung der Welt ersehen wurden. Denn Gott wusste ja, wer glauben und wer nicht glauben würde, wer annehmen und wer ablehnen würde. Und deshalb hat er uns die Gnade in Christus schon seit Ewigkeit her verliehen. Das geht über unser Verständnis hinaus. Aber Gott plant nicht erst heute oder morgen. Gott hat vor Grundlegung der Welt seinen Plan mit seinem Volke gemacht. Und ich habe nur einen Wunsch, ein Teil des Planes Gottes in diesen Tagen zu sein. Mich in seinen Plan, in seinen Willen, in seine Verheißungen, in die Verwirklichung eines dessen, was er zugesagt hat, einfügen zu lassen und Anteil zu haben an dem, was Gott jetzt tut. Dadurch, dass wir die Verheißungen gehört haben, dürfen wir aus ganzer Überzeugung sagen, wir werden auch an ihrer Verwirklichung Anteil haben. Denn das, was Gott uns verheißen hat, das hält er gewiss. Was er Moses zusagt, hat er gehalten. Was er Josua versprach, hat er gehalten. Er hat jede Verheißung gehalten. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch uns zur Verherrlichung Gottes. Er sandte uns einen Propheten und wir schämen uns dessen nicht, dass Gott Propheten und Hirten und Lehrer und Evangelisten und so weiter in die Gemeinde gesetzt hat. Heute wissen alle nur von den Evangelisten. Sagt man ihnen etwas von einem prophetischen Dienst, dann fallen sie vom Stuhl oder regen sich auf. Ja, man begreift es nicht. Aber dieselben Leute möchten, dass wir zuhören, dann können sie stundenlang über den Evangelisten ihrer Wahl sprechen. Über Evangelist so und so, der hat das und das und da und dort geschah das und das. Darüber können sie alle reden. Und warum nicht? Aber ich gehe einen Schritt weiter. Warum will man uns das göttliche Recht streitig machen, von dem Zeugnis abzulegen, was Gott durch den Dienst eines Propheten in gewaltiger Weise getan hat? Ihr wisst, was damit gemeint ist. Gott fängt die Weisen in ihrer Schlauheit und macht sie zu Narren. Der Herr spricht, siehe, ich sende euch Schriftgelehrte und Propheten und ihr werdet das oder jenes mit ihnen tun. Aber es gibt Menschen, die auch darauf hören, die es zu Herzen nehmen und gehorsam tun, was ihnen gesagt wurde. Ob evangelistischer Teil, ob lehrmäßiger Teil, ob biblische Prophetie, was immer es sein mag. Wir möchten alles, was zum Ratschluss Gottes gehört, jedes Wort, jeden Bereich, jede Verheißung, jedes Erlebnis. Das möge Gott uns allen aus Gnaden schenken. Ich weiß, er wird es tun. Denn er, der die Verheißung gab, ist treu, dass er sie auch tut. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Und im stillen Gebet vor Gott verharren. Lasst mich den Ruf des Herrn weitergeben. Wenn einige in unserer Mitte sind, die ihre Entscheidung noch nicht getroffen haben, dem Herrn zu dienen, ihm zu folgen, für ihn da zu sein, ihn aufzunehmen, um aus Menschenkinder Gotteskinder zu werden. Wenn ihr wollt, dass wir euer im Gebet gedenken, dann hebt kurz die Hand und tut sie wieder runter. Es sollte jemand hier sein. Dankeschön, Gott segne ich. Dankeschön, 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 danke. Gott segne euch. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Menschen rufst, begnadigst, rettest und segnest. Treuer Herr, so wie deine Propheten missverstanden wurden, so werden alle missverstanden, die eine prophetische Botschaft geglaubt haben, ganz gleich, wann und durch wen sie erging. Treuer Herr, wir nehmen es gern auf uns. Eins wissen wir, du verstehst uns, du liebst uns. Und aus Gnaden dürfen wir sagen, dass auch wir dich verstehen und dass wir dich lieben dürfen. Treuer Gott, es ist fast anmaßend, wenn wir es so zum Ausdruck bringen. Dennoch stimmt es. Wir haben dich gehört. Wir haben dich verstanden. Du hast die Verheißungen für diese Zeit auf den Leuchter gestellt. Treuer Herr, in dir war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Nun ist dein Leben in uns hineingekommen. Möge das göttliche Leben in uns und durch uns jetzt das Licht der Menschen sein. Treuer Herr, du rufst uns zu, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und ferne sprichst du, die in Finsternis saßen, haben ein helles Licht gesehen. Du sprichst in der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Treuer Herr, wir können's nicht fassen. Wir sind's nicht in uns. Du bist es in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du bist Licht, du bist Leben, du bist Wahrheit, du bist alles in allem. Treuer Herr, ich danke dir für die letzten Wochen, für die letzten Tage. O Gott, ich danke dir, dass dein Geist auf der ganzen Erde in mächtiger Weise wirksam ist. Jetzt hast du uns den Mut ins Herz gegeben und den Glauben geschenkt, dass wir dich hier für Zentraleuropa bitten dürfen. Lass durch deine Kraft, durch das Wirken deines Heiligen Geistes und durch dein Wort und durch dein Blut etwas ganz Gewaltiges geschehen. Herr, mögen wir erstaunt sagen können, das hat's noch nie gegeben. Treuer Gott, du wirst nicht beschämt dastehen. Du wirst alle beschämt abziehen lassen, wie der Prophet Jesaja, beziehungsweise du durch ihn gesprochen hast. Die Schwätzer und Schwindler werden beschämt abziehen. Du aber wirst verherrlicht dastehen unter deinem Volke. Treuer Gott, wer sind wir, dass wir in diesen Tagen deine Worte vernommen und sie geglaubt haben und versiegelt worden mit dem Heiligen Geist auf den Tag unserer Leibeserlösung. Treuer Herr, wir haben noch die Bitte, möge die heilige Salbung und das göttliche Feuer auf deine Söhne und Töchter kommen, dass wir Worte Gottes im Namen des Herrn aussprechen unter der Inspiration des Heiligen Geistes und dass es geschehe vor unseren Augen zur Ehre deines Namens. Herr, wir können nicht anders als glauben, dass das Ende so sein wird, wie der Anfang war. Auch die Verheißung wird sich erfüllen. Die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Hätte es dein heiliger Mund nicht gesprochen, wer könnte es fassen? Doch nun dürfen wir es glauben und wir werden es erfüllt sehen, denn die Schrift kann nicht gebrochen werden. Eher fällt der Himmel, ihn nicht täuscht dein Wort. Herr, wir verlassen uns auf dich und dein heiliges Wort und setzen unser Vertrauen darauf und danken dir schon jetzt, dass du alles herrlich hinausführen wirst. Gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer und heiliger Jesusname. Halleluja. Amen.
Mein Heiland und Helfer, ich beug mich in Demut vor dir. Der Welt und was in dir ich stürme, macht alles für Schaden schon hier. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, du mit mir regierest Gefährt. Bis in mir das Ebenbild Jesu, ganz vollkommen ist er gestellt. Herr Jesus, so hilf mir dir dienen und Seelen zu retten für dich. O möchte mein Leben und Wandel sie führen zum herrlichen Licht. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, du mit mir wie dir es gefällt. Bist in mir das Ebenbild Jesu, ganz vollkommen ist hergestellt. Er hilft mir zu sein stets geduldig und völlig im Glauben zu ruhen. O lehre mich, du meinem Bruder, wie ich wollte, möchte mir tun. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, du mit mir, wie dir es gefällt. Ist in mir das Ebenbild Jesu, ganz vollkommen ist hergestellt. Herr Jesus, verleihe mir Treue, denn Feind will ich stets widerstehen, dass wenn ich dereinst muss abscheiden, ich möchte bereit sein zu gehen. Du Herr bist